Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch.
Ja, das ist Bern einfach, eine zweite Sondersendung aus der Nacht der Langen Messer, aus der Bellu Bar direkt zu euch heim auf die Ohren. Und wir haben wieder einen interessanten Gast, Lars Guggisberg, SVP-Nationalrat aus dem Kanton Bern. Hoi Lars, salut.
Guten Abend zusammen.
Gami, du kennst Lars auch schon. Er ist SVP Bern, einer der Shooting Stars.
Ja.
Und wir haben ihn gelockt, wir haben ihn hier mit einem Gin Tonic zum Wohl.
Ja, zum Wohl.
Eben, ich habe gesagt, wenn du bei uns im Podcast kommst, an dieser Nacht, dann bekommst du auch etwas zu trinken. So fair sind wir. So fair
und schon
sind
der Herr Candinas ist auf das reingekommen. Also gut. Wir reden über die Nacht der langen Messer oder wie wir sagen beim Nebelspalter, die Nacht der langen Becher. Lars, ist ja auch nicht das erste Mal, dass du da bist und der Bundesratswahl erlebst. Was müssen die Leute draussen wissen, was da passiert in dieser Bellevue Bar jetzt um die Zeit?
Sag bitte nicht gar nichts, das wäre schlecht. Nein,
es ist ein bisschen die Frage, ob das Ganze ein bisschen überschätzt wird. Aber ich denke, die Ausgangslage ist jetzt in diesem Fall von der Wahl am Morgen vielleicht ein bisschen weniger brisant, als sie auch schon war. Aber nichtsdestotrotz, es kann immer noch etwas passieren, wir wissen nicht genau, da kommen aber noch ein paar Gerüchte auf oder dann werden da noch interessante Absprachen gemacht oder wir reden vielleicht über Sprengkandidierende, also es ist immer eine sehr spannende Atmosphäre hier und darum muss man da unbedingt dabei sein.
Und es ist ja offen, also es können alle kommen, es hat ganz viele Leute da, es ist auch so ein bisschen fast ein kleines
Klassentreffen.
Klassenlager,
Klassenlager, ja.
Von Schurmis, von Politikern, auch von doch einigen normalen Leuten habe ich auch gesehen, die einfach vorbeikommen und das noch gut finden. Also, das ist auch ein typisch Schweiz. Also, wir sind so ein kleinräumiges Land, alle kennen sich. Das können vielleicht Auswärtige doof finden, aber ich finde es eben eine Qualität von dem Land.
Ich finde es wirklich eine tolle Sache, ja, auch, dass man miteinander reden kann, über alle Parteigrenzen aus. Wir haben übrigens vorhin noch gerade ein Match vom FC Nationalrat.
Gewonnen oder verloren?
5-0 gewonnen gegen den Stadtrat von Stadt Bern, ganz wichtig.
Ui, hat sie nur Linke.
Die Linksgrünen haben eingeschaut, sehr gut. Gratulation. Wie viele Goal hast du geschossen?
2.
Ja, du bist nämlich Stürmer im
FC Nationalrat. Ja, das ist meine Aufgabe. Ja,
ja genau. Also erfüllt, sehr gut.
Ja, und dort, oder? Wir haben verschiedenste Parteien vertreten und wir haben eine gute Atmosphäre untereinander. Ich glaube, das ist genau das, wie du gesagt hast, es macht ein bisschen die Schweiz aus, dass man hier eben aufeinander zugehen kann, dass man miteinander reden kann, auch wenn man unterschiedlicher Meinung ist. Und am Schluss wird entschieden, wie jetzt morgen um 8 Uhr die Wahl und nachher wird es so respektiert, wie es ist rausgekommen.
Du hast vorhin eben Gerüchte angetönt.
Wir lieben Gerüchte.
Was ist das letzte Gerücht, das du gehört hast? Ich sage nachher auch das letzte, was ich gehört habe.
Das letzte Gerücht ist, dass Jacqueline Badran offenbar den Markus Ritter unterstützt.
Das ist also seit einer Woche macht das Runde.
Sicher nicht.
Mal natürlich.
Hast du das schon verbreitet?
Ja, natürlich haben wir das schon verbreitet. Aber weißt, das ist eben der Vorteil. Bundeshauskorrespondent muss man in Bern sein. Weil wenn man in Zürich ist, wie Gami, dann ist man eine Woche hinten drin.
Ja, logisch.
Gut, mein letztes Gerücht ist wirklich... Ist auch das natürlich, aber ich habe zwei Sachen gehört. Einerseits hat es so empörte Feministinnen bei der SP gegeben, die wollten im ersten Wahlgang leer einlegen. Mhm. Und dann hat man müssen erklären, wenn ihr leer einlegt, dann sinkt das absolute Meer. Ja. Und dann ist Gefahr, dass der Gefahr aus SP-Sicht natürlich, dass der Markus Ritter im ersten Wahlgang drin ist. Das haben sie jetzt, glaube ich, begriffen. Und das zweite Gerücht ist wirklich, es könnte sein, dass morgen der Christoph Darbele mehr als 10 Stimmen macht.
Tatsächlich?
Sicher nicht.
Das Gerücht. Also, die Stimmen werden nicht aus der SVP kommen.
Das glaube ich auch.
Das ist Mitte Wallis.
Es ist Mitte Wallis, Mitte Unterwallis und der Clan Darbele. Also, gut. Item. Jetzt nimmt mich schon Wunder, jetzt für dich als SVPler, du hast es beobachtet, Rücktritt Viola Amherd. Mhm. Ihr habt in der SVP ja nie so wahnsinnig Freude gehabt von dieser Viola Amherd, darf man sagen. Und dann hast du beobachtet, wie die Partei Leute sucht, wie alle absagen und so.
Ja.
Bist du zufrieden mit dem Ticket von der Mitte jetzt? Sagst du mal, das ist die zwei Leute, das ist eine gute Auswahl, haben ihr gut gemacht.
Ja, also eigentlich muss ich mich nicht an, dort bei anderen Parteien reinzureden. Ich meine, jetzt haben sie ein Ticket. Also ein bisschen,
bist nicht so diplomatisch.
Ja, ich bin einfach ein überrascht gewesen, dass am Anfang die Mitte Frauen so vorgeprescht sind und gefunden haben, ja, wir haben da gute Leute und wir müssen jetzt so schauen, wer und so. Und dann am Schluss kommt einfach keine. Und das hat mich sehr überrascht. Und ehrlich gesagt, finde ich so ein bisschen schade. Ja, also wäre sicher...
Du hättest eine Frau wollen.
Ja, also einfach auf dem Ticket. Auf dem Ticket. Ich finde, wenn wir jetzt... Klar, wir haben jetzt einfach zwei Kandidaten, die mit M-A anfangen, mit dem Vornamen und mit E-R aufhören. Also sie sind sehr ähnlich. Beide haben braune Glatzen. Also ja, die Auswahl ist überblickbar, sage ich mal. Und gleich denken wir werden morgen sicher Ticket wählen und wir werden einen von diesen beiden aufschreiben und eben, es ist glaube ich auch kein Geheimnis, dass wir mehrheitlich werden die Stimme an Markus Ritter geben.
In der SVP?
In der SVP.
Hat es denn, ich meine, es ist ja wie bei dieser ganzen Bundesratswahl das, was wie ein klar war, dass die SVP tendiert zum Ritter aufgrund von dieser Bauernvergangenheit und auch immer noch viele Bauern, die dort sind. Hat es überhaupt eine Diskussion gegeben, dass man sagt, der Pfister ist vielleicht eine Alternative oder war von Anfang an klar gewesen, Ritter?
Ich glaube, eines der wichtigen Argumente ist auch das, und ich weiss nicht, ob das ein bisschen unterschätzt wird auch in den anderen Parteien, dass man den Markus Ritter eben persönlich kennt. Mhm. Also man weiss ein bisschen, ja, was man mit ihm hat, auch wenn man mit ihm schlechte Erfahrungen gemacht hat. Das wird es gegeben haben. Auch politisch überhaupt nicht auf der gleichen Linie. Das wird es vor allem bei den Linken geben. Aber ich glaube, es ist eben schon auch etwas wert in diesem Bundeshaus, wenn man einen persönlichen Bezug hat zu jemandem, wenn man vielleicht auch die Mathe-Nummer hat von jemandem, wo man direkt angehen kann und eigentlich direkt den Draht in den Bundesrat hat. Und ich könnte mir eben gleich auch vorstellen, dass das bei gewissen Leuten, wenn sie unentschlossen sind, sich dann für den entscheiden, weil sie wissen, ja, wenigstens kenne ich den. Und der Martin Pfister hat natürlich eben den Nachteil, dass er in Bern halt nicht bekannt ist, dass er nicht so vernetzt ist. Und ja, darum habe ich das Gefühl, ist der Markus Ritter Favorit.
Es sind jetzt völlig zwei unterschiedliche Charaktere. Du hast zwar vorher betont, wie ähnlich die sind, aber ich meine, weißt du, an der Herangehensweise, wir haben ja beide bei Bern einfach gehabt. Mhm. Der eine, also Markus Ritter, Forsch, Draufgänger, sagt zack, 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 das und das mache ich, wenn ich ins VBS komme. Mhm. Der andere sehr abwägend. Ganz ein anderer Stil. Mhm. Und viele Parlamentarier sagen mir, dass sie sich genau das überlegen. Kannst du sagen, was braucht es deiner Meinung nach jetzt im VBS? Eher jemand, der zupackt oder eher jemand, der abwägt?
Also als Präsident von der Finanzdelegation kommen wir ja heute nachher mit, was in dem VBS jetzt alles halt nicht so läuft, wie es sollte. Und dort brauchen wir schon eine starke Führungspersönlichkeit, wo eben auch in der Lage ist, die PS auf den Boden zu bringen.
Ja.
Und als Finanzpolitiker bin ich halt schon nicht ganz überzeugt, ob es richtig ist, jemanden zu nehmen, der aus dem Kanton Zug kommt. Ich meine, ja, Regierungsräte im Kanton Zug wissen, wie man mit viel Geld umgeht, aber möglicherweise nicht mit wenig Geld. Ah, ja, genau.
Seit dem Berner.
Seit dem Berner. Ich kann es nicht sagen, aber danke, hast du es gesagt.
Nein,
es geht um den Bund. Es geht um den Bund. Aber ich sehe natürlich den Punkt. Geld ist knapp,
ja, genau,
oder?
Genau.
Und in Zug, insbesondere im Gesundheitsbereich, wo er war, ist es nicht knapp gewesen. Sie haben ja Prämien für irgendwie...
Sie machen Spitalleistungen, weil sie gratis geben, oder? Exakt, und das ist ein völliger Witz. Also, noch einmal, ich glaube, wir brauchen eine starke Führungspersönlichkeit. Wir brauchen auch eine Persönlichkeit, die bereit ist, unpopuläre Entscheidungen zu fällen. Und ich glaube, der Markus Ritter hat hier bewiesen, ich meine, schweizerischen Bauernverband zu führen und das erfolgreich, ich glaube, das ist nicht ganz so eine einfache Aufgabe. Und er hat bewiesen, dass man das auch das kann. Natürlich ist der Bauernverband nicht unbedingt vergleichbar jetzt mit dem VBS, aber ich denke, von den Führungsqualitäten her traue ich ihm das zu, dass er das VBS wieder auf die Spur bringt.
Wenn jetzt ganz viele Leute, die auch zuhören, die eben nicht heute Abend in der Bellevue Bar sind und sich einfach für Politik interessieren, vielleicht kannst du uns da einen Einblick geben. Wenn man die Hearings hat mit diesen zwei Kandidaten, pusht dann die Partei, dass man sagt, man tut einen favorisieren oder nicht? Lässt man das lieber offen? Wie läuft das in einer Fraktion ab, wenn man die Hearings gehabt hat? ob man einen Entscheid fällt oder nicht, nach einer Medienkonferenz, was kann man über das intern erzählen?
Mhm. Also wir hatten intensive Diskussionen. Mhm. Die Hearings waren sehr intensiv. Wir hatten da keine Vorgaben, wie es andere Parteien haben, wer das da Fragen stellen
darf. Andere Parteien haben wirklich?
Ja, also bei der SP ist es so, dass dort klar vorgegeben wird, wer das da Fragen stellen und wer nicht. Also, wer das da Fragen stellt, damit ist schon klar, wer nicht, nämlich auch andere. Ja. Und bei uns war das völlig offen gewesen und wir haben uns nicht irgendwie abgesprochen, wer welche Frage stellt. Mhm. Das ist völlig auch transparent. Sie sind sehr wirklich auf Herz und Nieren geprüft worden. Sie sind beide man kann sagen, das ist eine Extremsituation. Vor allem die Fragen sind wirklich, wie ist der Kanonengeschoss sind die gekommen. Und zwar wirklich rasch, oder? Sehr rasch auch geleitet durch den Fraktionspräsidenten, durch Thomas Aeschi. Und das waren wirklich sehr intensive 40 bis 45 Minuten für beide. Wir haben beide auch meiner Ansicht nach gleich behandelt. Wir haben nicht irgendwie einen jetzt von diesen beiden mehr geschont oder so. Im Gegenteil, wir haben wirklich dort schonungslos die Fragen gestellt, die uns interessiert haben. Und haben dann intensive Diskussionen gehabt, wie wir auch weiter vorgehen. Also, aber ohne jetzt ins Detail zu gehen.
Aber, ja, aber es ist kein Entscheid, dass ihr sagt, der eine oder andere, ihr haltet euch einfach ein Ticket.
Aber die interessante Frage ist ja, führt das dazu, dass die eine oder der andere in der Fraktion die Meinung ändert? Weißt du, weil ich, also ein bisschen, jetzt ehrlich gesagt nicht von der SVP, aber von einer anderen Partei habe ich gehört, ja, wir haben eigentlich schon vorher gewusst, wohin wir tendieren. Ein, zwei haben vielleicht ihre Meinung geändert. Aber die Hearings sind mehr ein Ritual. Siehst du das nicht so? Hast du wirklich etwas erfahren über die Leute?
Ich sehe das nicht so, weil ich bin wirklich, habe mir auch Mühe gegeben, genau in die Hearings hineinzugehen und auch Martin Pfister eine Chance zu geben. Ich habe vorher mit ihm noch nie geredet, ich kenne ihn nicht. Ja. Und dementsprechend bin ich froh, dass wir das Hearing hatten, weil ich ihn noch so ein bisschen können spüren konnte, wo er eben seine Schwerpunkte hat, wie er tickt, was er für einen Führungsstil hat und so weiter. Das war für mich schon auch noch wertvoll gewesen. Wie viel das jetzt die Meinung wegen der Hearings noch geändert hat, das ist schwierig zu beurteilen. Das werden nicht wahnsinnig viel sein, möglicherweise. Aber die Hearings sind schon wichtig, also für mich persönlich auf jeden Fall.
Es hat mir jemand gesagt, ja, vielleicht im Hearing wechselst du die Meinung nicht, aber am Schluss, morgen, hast du, Lars Guggisberg, einen Zettel vor dir. Und eigentlich bis zum... Also es gibt offenbar Leute, die sagen, bis zum Moment, wo ich den Zettel ausfülle, kann ich auch noch ändern. Also es ist der Moment, wo du dich festlegst, ist der, wo den Zettel ausfüllst und nicht der, wo zum Hearing rauskommst.
Und niemand weiss es. Und niemand weiss es. Es ist im Endeffekt dein persönlicher Entscheid. Du kannst heute
auch... Es hat so eine Saumode gegeben bei welcher Wahl schon wieder, dass sie die
Zettel aufladen.
Dass die Zettel aufgekippt haben und so.
Ja, nein, die Fotos aufladen irgendwie auf Twitter. Wir müssen uns daran
erinnern, dass es ein Stimmgeheimnis auch im Nationalrat gibt.
Ja, das ist
tragisch.
Auf jeden Fall. Also das ist ja eigentlich auch das Schöne. Man hat einfach auch die Wahlfreiheit. Bis ganz zum Schluss. Das ist richtig. Das ist schon noch, vom Gefühl her ist das schon noch auch schön, oder? Dass wir in der Schweiz, das ist ganz in vielen Ländern ja nicht der Fall, oder? Dass wir wirklich bis zum letzten Moment uns noch umentscheiden können, wenn wir das wollen. Oder?
Ja, in einem anderen Land hast du eine Fraktionsleitung, die befiehlt und wenn du nicht folgst, dann irgendwie fliegst du aus weiss nicht was. Oder?
Genau, also das ist bei uns überhaupt
aber
nicht so.
Aber jetzt müssen wir noch über das Ticketsystem reden.
Ja.
Weil, weißt du, das Ticketsystem geht ja ein bisschen zurück auf die SVP, wo Mühe. Also, ich muss sagen, die anderen Parteien haben euch Leute hineingewählt, die ihr nicht wählen wollt. Aber es gibt auch Kritik an dem Ticketsystem im Sinne von, das ist eigentlich staatspolitisch falsch. Die Bundesversammlung sollte frei sein. Oder? Und nicht einfach nur müssen da unbedingt das Ticket irgendwie gehen. Wie beurteilst du das jetzt, sagen wir, jetzt vielleicht nicht als Parteimensch, sondern mehr als Nationalrat, staatspolitisch auch bewusster Nationalrat, ist es nicht ein bisschen heikel, faktisch hat sich das jetzt etabliert und niemand darf dagegen verstoßen.
Hast du dich eingeschränkt gefühlt vor allem? Gibt das?
Ja, also ich glaube, nein, also eigentlich nicht. Ich finde, am Schluss kann jeder immer noch aufschreiben, was er will. Und das mit dem Ticket, das ist natürlich auch immer ein bisschen Gegenseitigkeit, oder? Man will ja selber auch, dass dann die anderen sich daran halten oder eben sich gleich verhalten. Es ist einfach eine Gegenseitigkeit. Und es ist auch ein bisschen im eigenen Interesse, haben Tickets wählen, weil die anderen dann gegen Recht werden lassen. Hoffentlich, das ist nicht immer
sonst
so.
Sonst gibt es eine Retourkutsche.
Ja, genau, sonst gibt es eine Retourkutsche. Aber ich finde, wir sind immer noch bis zum beim letzten Moment, wie ihr so vorhin gesagt habt, bevor man den Namen aufschreibt, man kann immer noch irgendetwas anderes aufschreiben. Oder? Und die Freiheit, die bleibt.
Aber trotzdem, wir reden über das Ticketsystem. Ihr habt die zwei Namen. Die Chance, dass man doch noch einen dritten, einen wilden Kandidat ausschreibt, ist dann doch durch das System mega eingeschränkt.
Ja, das ist natürlich schon so, aber das hängt immer noch ein bisschen davon ab, eben, wer letztlich auf dem Ticket steht. Oder? Wenn man dort auch Kandidaten hertut, wo für die, ja, auch vom politischen Hintergrund selbstverständlich in erster Linie eben wählbar ist, ja, dann entscheidet man sich mehr für den. Aber wir haben natürlich auch die Wahl gehabt, jetzt zum Beispiel, dort war es ja spannend gewesen, zwischen Bohm und
Herzog.
Genau. Und dort hat ja dann Daniel Josic sehr viele Stimmen bekommen. Mhm. Also dort hat man sich ich glaube, über 50 Stimmen bekommen, ohne dass
ich
das Ticket
im ersten Wahlgang, ja.
57?
40 oder 50, ja, einfach, oder nein, über viel, ja.
Und das zeigt ja, dass eigentlich Raum besteht, wenn man wirklich nicht will, dass man jemand anderes
gibt's kann. Gibt es morgen schreiben. So ein Manöver, also Leute, die irgendwie das Gefühl haben, Gerhard Pfister draufschreiben? Oder?
Ja, du hast ja vorhin gesagt,
Pfister ist noch schwierig.
Ich habe gesagt, 10 für den Darbele, aber das
und
ist ja 10, ist ja kein Manöver. Also.
Und du hast noch gesagt, du hast in Bern einfach noch gesagt, du hast ja angesprochen, die Pfister-Geschichte, wir müssen den Vornamen noch anschreiben.
Ja, das hat der Blick hat ja jetzt das, gespielt. Oder? Dass ja. Ihr könnt nicht einfach Pfister draufschreiben, sondern ihr müsst wirklich Martin.
Welchen Pfister?
Wahrscheinlich M-Punkt. Das muss einfach eindeutig sein. Das müsst ihr draussen vielleicht wissen. Das ist das Entscheidende. Aber jetzt, ich könnte noch mal ein bisschen, auch gerade, weil du in der Finanzdelegation bist, muss man den Leuten erklären, das ist ein Ausschuss aus drei
Nationalräte, drei Ständeräte.
Ja. Und die. Das ist eine Aufsichtsdelegation, die einfach noch mehr Kompetenzen zum Reinschauen hat als die Finanzkommission. Habe ich das richtig?
Das ist korrekt. Ja, wir haben einfach die mitschreitende Oberaufsicht überall.
Mitschreitende.
Aber
jetzt muss ich dir natürlich sagen, weil im VBS ist so viel schiefgelaufen die letzten 6 Jahre. Ruag-Skandal, Rüstungsbeschaffungsskandal, Drohnenskandal. Es ist ja Wahnsinn.
Alles Skandal.
Du bist gerade noch nicht so lange in dieser Finanzdelegation. Aber deine Vorgänger, also hat das Aufsichtssystem funktioniert über die Viola Amherd oder hat die einfach immer Käse erzählt?
Also man muss jetzt auch ein bisschen fair sein. Und das möchte ich schon auch, weil, ja, weil oder die Projekte, die du vorhin hast aufgezählt, die haben natürlich schon vorher angefangen. Also es ist jetzt nicht nur in den letzten 6 Jahren.
Aber sie hat es nicht aufgeräumt.
Ja, okay, kann man so sehen. Ich will jetzt da nicht irgendwie einen speziellen Schutz nehmen, aber einfach nur, dass wir uns an die Fakten halten. Wir haben vorher, haben die Probleme vorher angefangen. Ja. Ruag zum Beispiel 2016. Klar, es ist dann nichts unternommen worden, oder nichts, vielleicht jetzt auch ein bisschen übertrieben, zu wenig unternommen worden, für aufzuräumen. Und die anderen Projekte, man darf auch nicht vergessen, im VBS hat so viele Projekte, die funktionieren, die laufen, aber wir haben, das schlägt den Geiss weg, wir haben etwa ein Projekt im Umfang von rund 19 Milliarden, die momentan kritisch drin sind. Und da braucht es jetzt unbedingt einfach eine klarere Führung und vor allem, dass die Projekte jetzt vorantrieben werden. Wir haben zusätzliche Problematik, muss man auch sehen, die geopolitische Lage hilft nicht. Es gibt eine Verzögerung natürlich, weil andere Länder jetzt auch beschaffen wollen. Also, genau. Das erschwert es jetzt natürlich zusätzlich und umso mehr braucht es dort jetzt einfach einen raschen Wandel in diesen Projekten, dass die wieder vorwärts kommen. Oder? Und dort sind wir dran. Wir haben jetzt gerade heute am Morgen am 7. noch eine Sitzung gehabt, wo wir entschieden haben, dass wir die Aufsicht verstärken von der Findel, dass wir also regelmässigere Aussprachen machen, dass wir das enger begleiten, auch zusammen mit der Finanzkontrolle, dass wir dort einfach rasch die Projekte wieder auf die Bahn bringen.
Jetzt gibt es noch einen Aspekt, wo mich besonders ein bisschen bei der Viola Amherd ein bisschen, zu denken gibt. Weißt du, an dieser Medienkonferenz, die sie hier gemacht hat, beim Rücktritt vom Geheimdienstchef und vom Chef der Armee, wo sie diese Vorstöße uns Journalisten gezeigt hat und immer gesagt hat, das hat der Bundesrat abgelehnt, das hat der Bundesrat. Und sie hat ja sozusagen wollen sagen, ich hätte schon wollen, aber der Bundesrat hat nicht. Und je länger sie das gemacht hat, es war also eine Theatervorstellung, desto mehr habe ich gedacht, gute Frau Bundesrätin, das fällt auf dich zurück. Sie haben die Mehrheiten nicht Stand gebracht im Bundesrat. Und, also ich habe das absurd gefunden. Sie hat doch, gerade auch als Mitte-Politikerin, wenn sie mit diesen zwei SVP- und zwei FDP-Bundesräten ein bisschen besser zusammengeschafft hat, hätten wir doch die Probleme
mehr durchgebracht. Und auch mehr durchgebracht.
Oder bin ich jetzt unfair zu ihr?
Nein, du hast absolut recht. Es ist einfach auch vom Bundesrat richtig antizipiert worden, weil der Bundesrat auch gemerkt hat in der Gesamtheit, dass das beim Parlament auch nicht wird durchkommen. Und wenn man das schon von, also es ist um Finanzierung gegangen vom Armeebudget und dort
genau,
haben zum
Geld
Beispiel auch,
wesentlich, ja.
Genau, wir haben dort auch eine Mehrwertsteuererhöhung drin gehabt. Mehrwertsteuererhöhung muss zwingend vor das Volk. Und der Bundesrat hat einfach gesagt, das wird beim Volk nie durchgehen. Und darum hat er solche Vorstöße zum Vornherein abgelehnt. Und das ist völlig richtig antizipiert, oder? Und klar, wir hatten Vorschläge gehabt, wir hatten zum Teil auch gesagt, wir wollen AHV, gleichzeitig die Armee, dann wollen wir noch ein bisschen die Ukraine. Also, es ist ja X.
So ein Päckchen hat man gemacht, wie
genau,
man das ist ja furchtbar.
Ja, und dann haben wir noch eine Finanzmarkttransaktionssteuer,
ah, stimmt, ist
auch im Raum
gewesen.
Und das sind halt alles Sachen, die haben glücklicherweise im Parlament keine Mehrheiten. Also, ich hoffe es zumindest. Und dementsprechend hat man gesagt, nein, wir nehmen den Vorstoss so nicht an. Und im Übrigen, das möchte ich hier auch noch gesagt haben, oder? Wir haben ein Ausgabenproblem, ein Einnahmenproblem. Problem. Das heisst, wir müssen das Problem nicht über die Einnahmen lösen, sondern wir sollten endlich Prioritäten setzen bei den Ausgaben. Wir haben soziale Wohlfahrt hat sich verfünffacht in den letzten 30 Jahren, die Ausgaben. Wir haben aber auch andere Bereiche, wie zum Beispiel internationale Zusammenarbeit hat sich verdreifacht. Also wir hätten genug Umpriorisierung würde länger für die Alimentierung, die bessere für die Verteidigungsfähigkeit der Armee wiederherzustellen.
Lars, zum Schluss. Wer macht morgens Rennen?
Der Markus Ritter.
Bist du sicher?
Erster Wahlgang.
Im ersten Wahlgang?
Gut. Wenn das nicht eintrifft, wie viel Drinks zahlst du uns zwei? Wir wetten jetzt darum.
Gin Tonic.
Gin Tonic.
Also abgemacht.
Und sonst zahlen wir Gin Tonics.
Sonst zahlen wir Gin Tonics.
Zwei.
Ja, zwei. Fair. Wir sind fair.
Zwei hintereinander. Nein, und wenn ihr auf Nebelspalter, auf Instagram, tun wir das Foto dann von diesen Gin Tonics
ja.
Selbstverständlich posten. Danke vielmals, danke Lars für das Gespräch.
Gern
sehr
schön.
Gut gewesen, interessant gewesen. Ich denke auch immer, oder mit so einem Podcast können wir wirklich die Atmosphäre überbringen und auch ein bisschen erzählen, wie das wirklich innerhalb von dieser Bubble läuft. Mhm. Wichtiger aber ist das Leben draussen. Das müssen wir auch noch immer sagen.
Absolut.
Die, die wirklich etwas erarbeiten.
Die wirklich etwas schaffen.
Nicht bei mir Journalisten und so.
Mit Politikern.
Gut. Nein, danke vielmals fürs Gespräch. Danke fürs Zuhören. Wenn ihr diese Art von Journalismus unterstützt, könnt ihr auf nebelspalter.ch uns abonnieren. Könnt einen Kommentar da lassen. Ein Feedback schreiben auf berneinfach@nebelspalter.ch. Und denkt daran, dürft euch nie entschuldigen, wenn ihr nicht links sind. Gute Zeit und einen schönen Abend. Gute Nacht.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch